Die WM des Wahnsinns.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres WM-Podcasts WM des Wahnsinns. Heute in der dritten Folge geht es um das Aktuelle dieser WM in Katar. Es geht um die Nachhaltigkeit dieser WM, es geht um die WM 2014, es geht um die WM 2018, was da so alles schiefgelaufen ist. Es geht, vielleicht hören wir am Ende nochmal eine kurze Interviewstimme von einem Gast und es geht nochmal kurz um Squadwashing.
Ja, hallo auch von mir zu dieser Folge 3. Wir haben jetzt schon 2 Wochen rum von dieser WM. Wir sind im Sporting schon beim Achtelfinale angelangt, wollen uns heute also, wie Juri schon gesagt hat, viel über Nachhaltigkeit reden. Im Aktuellen, da würde ich glaube ich mal beginnen, denn es gab ja jetzt in dieser letzten Woche zwei Flitzer waren es, ne? Zwei verschiedene oder?
Nee. Ja. Ich habe nur von den einen gehört bei Brasilien.
Ja, ich habe noch ein anderes Spiel. Ich glaube zwei Flitzer. Auf jeden Fall der eine, wo wir uns darauf einigen können, hatte eine Regenbogenfahne dabei und ist ja quasi während des Spiels aufs Spielfeld gelaufen und hat auf hinten drauf Respect for Iranian Women, also für die iranischen Frauen hinten drauf und vorne Human Rights oder so. Genau. Und hat so als ein Zeichen gesetzt, sehr mutige Aktion. Und beim zweiten, der hat glaube ich irgendwelche Saltos gemacht. Ich weiß nicht, ob das so richtig für Menschenrechte war. Aber es gab zwei Flitzer, glaube ich, insgesamt.
Gut, zum ersten Flitzer, das war beim Spiel von, ich meine, es war vom Spiel von Portugal.
Ja.
Beim zweiten Gruppenspiel gegen, wie war das nochmal? Ich glaube, es war gegen Uruguay. Portugal gegen Uruguay. Das war so, am Anfang der zweiten Halbzeit und das war, hat erzählt, dass die katarische Regierung ihn eigentlich ziemlich gut behandelt hat, katarischen Polizisten, und dass er sogar noch was zu essen bekommen hat auf der Dienststelle und er wieder dann frei laufen durfte. Aber ich glaube auch, dass sie das jetzt immer machen mussten, weil die jetzt natürlich versuchen, jetzt so ein weltoffenes Image zu, nach außen zu liefern und deswegen sind wahrscheinlich dann keine Konsequenzen, ist passiert, aber ich glaube, dass wenn die WM dann vorbei ist, kann es sein, wenn er dann noch länger sich in Katar auffällt, dass es dann auch wieder für ihn schlechter werden kann.
Ja, genauso. Ich glaube, das ist das Phänomen, wie auch in Russland, wo dann während der WM so ein bisschen was anderes ist. Aber ich habe auch Bilder gesehen, die Sportschau gepostet hat, von einer Frau, die so ein Tuch gehalten hat mit, also für iranische Frauen im Stadion und das wurde dann schnell vom Ordner einkassiert und weggebracht. Also es ist nicht immer so während der WM, nur jetzt gerade wurde eben sehr viel Aufmerksamkeit auf diesen Flitzer gerichtet und da mussten sie, glaube ich, machen, um ihr eigenes Image zu verbessern. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, eine Botschaft von der Tribüne aus zu senden, wo jetzt nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, dann wird das schnell einkassiert, damit man das nicht zu sehr sieht, glaube ich.
Sonst gab es auch jetzt nicht so viele aktuelle Themen in dieser Woche, würde ich sagen.
Keine wirklichen Proteste, außer eben die Flitzer.
Wenn ihr über Sportliche Bescheid wissen wollt, könnt ihr auch unseren Hauptpodcast euch anhören.
Ja, Blitzmecker der Fußball-Podcast auf Spotify und Apple Podcast jetzt inzwischen auch. Da haben wir schon 2 Folgen veröffentlicht zu eben den ersten 2 Wochen dieser WM.
Ja, und dann würde ich sagen, machen wir direkt erstmal weiter mit WM 2014 und WM 2018.
Ja.
Da geht es jetzt vor allem, haben wir uns ein paar Statistiken angeschaut und ich jetzt mal kurz erläutern will. Also als erstes würde ich mal so kurz die Einschaltquoten von den Eröffnungsspielen in den letzten Jahren erzählen, die aber vor allem auch mit Zusammenhängen halt, wie hoch dieses Spiel war. 2006 in Deutschland bei der Heim-WM haben das Spiel noch 20 Millionen Deutsche geguckt. Es war natürlich auch ein Spiel mit einer deutschen Beteiligung. Deswegen war natürlich die Einschaltquote höher. Dann ging sie wieder stark herunter beim Spiel 2010 Südafrika gegen Mexiko. Da haben nur 8 Millionen Deutsche an diesem Bildschirm verfolgt. 2014 Brasilien und Kroatien schauten dann 16 Millionen. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Weltmeisterschaften der aktuellen und der von 2018 in Russland. In Russland schauten 9,48 Millionen Deutsche das Spiel Russland gegen Saudi-Arabien und 2022 in Katar nur 6,21 Millionen dieses Spiel. Na klar, man kann dazu auch
Ja.
sagen, dass es halt beide Spiele waren halt um 17 Uhr. Und am Sonntag, das ist natürlich dann auch nochmal so nicht die perfekte Fußballzeit, obwohl man auch sagen muss, dass das halt 2018 auch so war und da haben halt dann 3 Millionen Menschen mehr die Spiele geguckt und deswegen kann man schon so sehen, es ist ein leichter Trend, dass die Einschaltquoten bei dieser WM deutlich runtergehen.
Ja, das kann man sagen. Also ja, eben vielleicht ist das Interesse inzwischen geringer, aber es muss liegt natürlich auch am Spiel und das ist ja wahrscheinlich die Einschaltquoten jetzt aus Deutschland, ne? Also die
Ja, klar,
rausgesucht,
aus
genau.
Deutschland.
Also wenn Deutschland spielt, ist natürlich extrem hoch, sowieso, egal ob es jetzt ein Eröffnungsspiel ist oder ein ganz normales Gruppenspiel. Und wenn jetzt Südafrika gegen Mexiko spielt oder Katar gegen Ecuador, dann verfolgen es halt relativ wenige in Deutschland, glaube ich.
Ja, wobei man muss dazu sagen, also jetzt bei den deutschen Spielen bei dieser WM waren immer die Einschaltquoten extrem niedrig. Also zum Beispiel beim ersten Gruppenspiel gegen Japan, da haben halt wirklich, ich glaube, es waren 12 Millionen Leute, die dieses Spiel verfolgt haben. Das ist für ein deutsches Spiel extrem wenig. Und das kann man auch nicht so richtig auf die Uhrzeiten schieben, weil bei Weltmeisterschaften davor gab es um ähnliche Uhrzeiten an Wochentagen Spiele, die dann, ja, auch deutlich mehr geschaut wurden. Und gegen Spanien, eigentlich ein Megaspiel, haben auch nur 9 Millionen Leute zugeschaut. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wahrscheinlich, dass es eben halt auch im Winter die WM stattfindet. Und ich glaube, dass es nicht nur Leute wegen der Gastarbeiterthematik nicht hinschauen, sondern vielleicht auch einfach, weil sie einfach gerade nicht in der Stimmung sind.
Ja, insgesamt kann man aber wirklich auch sagen, das ist so ein bisschen, ja, so die neue Generation könnte man ja sagen, die jungen Leute, so in unserem Alter oder vielleicht ein bisschen älter noch, sind ja gar nicht mehr so sehr am Fernsehen, verfolgen ja gar nicht so viel mehr Sport am Fernsehen, sondern habe ich eher gehört, dass man, dass die es viel mehr ja halt über zum Beispiel soziale Netzwerke verfolgen, kurze Videos, weil die Aufmerksamkeitsspanne wird ja auch immer geringer bei den jüngeren Leuten in unserem Alter.
Ja, aber diese Quoten, die da halt herausgegeben wurden, die sind ja auch oft dann für die 14- bis 49-Jährigen.
Ja.
Und das sind ja dann meistens eher Leute aus einer, ja, älteren Generation. Und von daher sind diese Quoten, würde ich sagen, nicht nur damit zu erklären, dass es halt die Aufmerksamkeitsspanne niedriger ist, weil es war ja auch zum Beispiel letztes Jahr eine Europameisterschaft und da waren die Quoten ja auch viel, viel höher als aktuell. Und zum Beispiel manche Spiele halt von den Deutschen, ich glaube gegen Ungarn waren es 28 Millionen, die das Spiel geguckt haben. Das ist halt dieses Mal extrem wenig und extrem enttäuschend für die öffentlich-rechtlichen, ja, Medienanstalten.
Ja, gegen Spanien war es gleich 17 Millionen, oder ich weiß.
Es waren auf jeden Fall weniger, das finde ich eigentlich auch ein interessanter Fakt, als bei diesem Jahr bei dem EM-Finale der Frauen.
Ja.
Es haben 17 Millionen verfolgt. Bei Spanien gegen Deutschland dieses Mal waren es, glaube ich, nur 15 oder 16 Millionen. Auf jeden Fall waren es weniger. Das ist natürlich auch, ja, ein Zeichen halt, dass Frauenfußball boomt und Männerfußball in Katar auf jeden Fall gerade ein bisschen, ja, an Fahrt abnimmt.
Aber trotzdem muss man ja sagen, so nach den ersten 2 Wochen geht der Plan ja eigentlich ziemlich gut auf für die FIFA. Natürlich gab es diese One-Love-Binde, die das Image schon ein bisschen verschlechtert hat, vor allem hier in Europa und in Deutschland. Aber trotzdem, die Spiele laufen. Ich glaube, insgesamt auf der Welt gucken viele. Die Stadien sind jetzt nicht immer voll ausgelastet. Ich glaube, ich habe von 96% oder so gehört beim Kicker. Aber ansonsten geht der Plan ja so ein bisschen auf, dass diese WM auch insgesamt auf der Welt so angenommen wird wie jede WM, außer halt hier in Europa oder in Deutschland speziell. Und die Spieler, es gibt diese Dramen, wie es sie auch sonst immer gibt. Es gibt kleine Länder, die groß aufspielen, Saudi-Arabien gegen Argentinien zum Beispiel.
Zum Beispiel in Japan und in Portugal, die haben halt eine erfolgreiche WM bisher gespielt
Ja.
und da boomen halt die TV-Quoten total. Hat der Kicker herausgebracht, Statistik, dass zum Beispiel die also in den beiden Ländern, wer wird so viel geschaut wie Ewigkeiten nicht mehr. Und deswegen, also es ist halt in Europa, kann schon sein, mit Europa, dass es halt da echt ist, aber wegen dieser WM in Katar, aber ich glaube auch, wenn jetzt Deutschland im Viertelfinale gestanden hätte, hätten dann auch wieder 30 Millionen Leute geguckt, weil.
Ja, Deutschland gibt es auch nicht mehr so. Viele sind, glaube ich, auch so ein bisschen, also dieser, jetzt gerade auch nicht, also nicht nur wegen Katar, auch wegen dem Sportlichen, aber nicht nur wegen dem Sportlichen, also beides spielt so ein bisschen zusammen, dass sich ganz viele Deutsche auch so ein bisschen entfernen von der Nationalmannschaft, weil es einfach, das ist nicht mehr so das, was die, so um zwischen 2006 oder schon früher bis 2014 2014, wo dann, also ich glaube sagen, 2016 war dann so ein bisschen vorbei, so das gute Image in Deutschland der Nationalmannschaft, als dann die Mannschaft noch dazu kam und alles, also ich glaube, die Spieler und das ganze Team drumherum entfernt sich so ein bisschen von den Fans, oder die Fans entfernen sich von denen. Und vielleicht hängt das ja auch so ein bisschen zusammen mit den TV-Kunden. Aber willst du vielleicht mal zu den Zuschauern kommen, zu den Statistiken dazu?
Ja, also da habe ich halt eine Statistik rausgesucht, die aber jetzt, ich weiß nicht, ob diese Statistik wirklich so aussagekräftig ist. Das ist eine Statistik von den Zuschauern pro Spiel in den Stadien. Und da liegt Katar ziemlich weit oben im Vergleich von den letzten fünf Weltmeisterschaften. Am höchsten war sie 2014, da haben 53.000 Leute pro Spiel zugeschaut. Aber also, die haben es geschafft, die Stadien sehr, sehr voll zu machen, würde ich sagen, und auch normal voll zu machen. Aber das Ding ist halt, man sieht echt oft so Bilder, dass dann nach der 60. Minute plötzlich nur noch das Stadion zu 50% gefüllt ist oder zu 40% gefüllt ist. Und das hat man halt bei anderen Weltmeisterschaften so nicht gesehen. Und am Anfang des Spiels ist echt auch manchmal echt eine richtig gute Atmosphäre. Zum Beispiel gestern hat Argentinien gegen Australien gespielt. Da hat man, haben wir, hab ich zum Beispiel reingeguckt und da hat man halt dann ja gesehen, dass halt die Atmosphäre fand ich am Anfang wirklich richtig gut. Und ja, aber das kommt ja halt auch immer darauf an, halt welche Mannschaften spielen, welche Mannschaften da wie viele Fans hinschicken. Aber zum Beispiel beim deutschen Spiel war echt sehr, sehr wenig los im Stadion.
Ja, die Stimmung, ja, die fehlt wohl doch insgesamt schon so ein bisschen bei dieser WM. Gehen wir rüber zu WM 2018, WM 2014 oder zu Sportswashing. Ich bin jetzt, weiß jetzt nicht genau.
Ich würde noch kurz was zu WM 2018, 2014 sagen, nämlich zu den Schmierzahlungen.
Ja.
Was wir auch bei dieser WM sehr, wir ja schon sehr thematisiert haben. Das lief nämlich bei den letzten WMs auch nicht so glatt. 2018 haben ja zwei Mitglieder des Exklusivkomitees der FIFA sehr, sehr hohe Millionenbeträge angenommen, um halt ja für Russland zu stimmen. Das waren Jack Warner und Rafael Salguero aus Trinidad und Tobago. Also die haben wurden bestochen. Das habe ich jetzt so das Gefühl gehabt, 2018 sehr wenig thematisiert. Und auch 2014, da war Brasilien der einzige Bewerber. Da habe ich jetzt nicht so richtig was gefunden, was da, ja, bestochen wurde. 2010 wurde bestochen bei der EM Südafrika. Da hat Jacques Blaser, ein Funktionär der FIFA, auch schon bekannt gegeben, dass er Bestechungsgelder angenommen hat, aber erst 3 Jahre nach der WM. Und vielleicht noch kurz zu den Stadienbaus, dass die zum Beispiel 2018 auch alles andere als gut. Und da wurden 9 Stadien neu gebaut, 3 Stadien wurden umgebaut und es wurden nordkoreanische Arbeiter eingesetzt. Insgesamt gab es auch dort 17 Todesfälle.
Ja, zu der Korruption oder zu den Bewerbungen. Im Grunde muss man ja sagen, ist der Fußball ja sowieso sehr kommerziell inzwischen, aber auch schon damals, also 2010. Und irgendwie, ja, solange das Korruption ist ja nicht das, was jemanden so richtig verletzt oder natürlich ist es total scheiße, dass Geld die Welt regiert, aber im Grunde ist es ja einfach so. Gerade und wir können da nichts dran ändern und es verletzt jetzt so direkt keinen Menschen, deswegen wird das wohl sich erstmal nicht ändern und im Grunde kann man damit ja auch noch quasi so leben. Also ich relativiere das jetzt nicht, aber das ist natürlich, doch ich relativiere es schon ein bisschen, weil ja, Korruption ist bei irgendwie bei in jeder Sache in der Welt und gerade beim Fußball, wo es jetzt, also bei der Politik ist es noch was anderes, wenn Stimmen gekauft werden oder so, bei der Wahl, aber so jetzt bei einer Fußball-WM, wenn es jetzt so ein Land ist wie Brasilien oder ja, in 2010 war es Südafrika, wo war das nochmal?
Südafrika,
Ja,
ja.
genau. Und wenn das dann ein Land ist, wo auch Fußballkultur herrscht, finde ich das jetzt gar nicht so dramatisch. Aber
Echt,
natürlich.
also das sehe ich irgendwie ein bisschen anders, weil ich finde das ein bisschen also ich finde das auch genauso, dass es für Brasilien oder Katar gleich gilt, dass Korruption eigentlich dort nicht passieren darf, weil ich meine, zum Beispiel, okay, 2014, da war Brasilien der einzige Bewerber, aber 2018, da hat halt Russland einfach konsequent Stimmen gekauft. Genauso wie Katar 2022. Und ich finde, dass das jetzt nicht so entschuldbar ist, dass wir da diese Länder korruptiert haben. Und auch, dass eine Fußballnation wie Brasilien das dann darf, im Gegensatz zu Katar, ist ja nicht. Also finde ich nicht, dass das dann mehr die das mehr dürfen, finde ich irgendwie nicht so.
Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt muss immer sein, also was über dem Geld stehen muss, ist vorhandene Stadien und Infrastruktur im Land oder in den Ländern, wo es stattfinden soll. Und wenn das vorhanden ist, finde ich, sollte man schon mal so sortieren und vielleicht bei dieser Vergabe schon mal die rausnehmen, die nicht den Ansprüchen entstehen. Also ich finde, es sollte mehr auf die Inhalte des dieses dieser ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber dieses ja quasi Buches, wo drin steht, was dieses Land zu bieten hat, sollte mehr drauf geachtet werden und dann eben schon ein bisschen aussortiert werden, wer nicht dabei sein könnte, so wäre zum Beispiel Katar niemals passiert. Und im Grunde muss sich ja auch so ein Land lange dafür aufbauen, um wirklich eine WM stattfinden zu lassen. Und Katar hat eben das Glück, dass sie Geld haben. Aber die sollten, also nach meiner Ansicht, nie die WM haben dürfen. Aber wenn sie jetzt so die FIFA das so entscheidet, dass es wohl egal ist, dass die Inhalte nicht viel wert sind und viel Geld bezahlen, dann ist das irgendwie wohl das, ja, die Regeln der FIFA besagen da ja dann nicht, dass man gute Inhalte hat, sondern eher viel Geld.
Zu den Regularien der FIFA 2014 bei der WM in Brasilien, da lief auch so einiges schief. Also die WM wurde da ja auch 2010 vergeben.
Ja.
Nee, 2010 nicht vergeben, 2008 wurde die vergeben. Und dann hat Brasilien, da haben auch einige denen vorgeworfen, dass sie halt, dass dann auch von der FIFA, dass Brasilien sich eher, also nur gefreut hat, dass sie es gewonnen haben, aber sich ganz lange halt irgendwie so nicht gekümmert haben, diese WM auch zu organisieren. Und dann am Ende, es mussten insgesamt auch nochmal 7 Stadien neu gebaut worden, 5 Stadien wurden umgebaut. Und es mussten zehntausende Familien zwangsumgesiedelt werden, um Platz für die FIFA-Richtlinien zu schaffen, um grüne Flächen, also auch völlig absurd. So stieg die Obdachlosenrate in Brasilien enorm, weil halt einfach nur wegen einer FIFA-WM, also wegen einer FIFA-WM 2018 in Russland, da war, gab es sogar auch schon Boykottaufrufe, leise Boykottaufrufe. Zum Beispiel Australien hat keine Botschafter dorthin geschickt zur WM. Und ja, also das war halt, gab es leise Boykottaufrufe, die waren jetzt aber nicht so groß. Und ich finde, also es ist schon, wenn man die vergleicht, wie 2018 und 2022, es sind eigentlich ähnliche, ja, wie soll man sagen, so ähnliche Strukturen. Also,
Ja.
und am Ende ist aber halt alles in Katar einfach nochmal, alles nochmal viel größer. Es wurden mehr Stadion neu gebaut, es wurde mehr, ja, CO2 produziert, es wurden. Sind viel mehr Arbeiter gestorben. Und am Ende ist halt dann auch die WM 2022, finde ich, irgendwie immer noch, obwohl sie genauso korrupt ist, vielleicht wie die WMs davor, irgendwie noch ein bisschen schlimmer. Und macht wegen dieses Fass zum Überlaufen.
Ja, genau. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das ist wohl dann das, wo die Fans gesagt haben, so jetzt nicht mehr weiter. Wir haben das 2018 zu Teilen vielleicht schon nicht so wirklich mehr, also so sehr kritisiert, aber 2022 soll es dann nicht so sein. Sollen wir rübergehen zu Nachhaltigkeit oder was wollen wir womit wollen wir
Ja,
weitermachen?
Nachhaltigkeit würde ich machen
Ja.
jetzt.
Da kann ich vielleicht noch so ein paar Daten anfangen. Also viel habe ich mir ja bei dieser Vorbereitung auch die 11 Freunde angeschaut. Da gab es ja so ein Sonderheft, wo alles sich nur um die WM 2022 in Katar, also die von den die Hintergründe kümmern sollte. The Dark Side of Football. Das ist Ausgabe 252. Und da gab es so ein paar Daten in einem Artikel auf Seite 20. Wo es nur um die Nachhaltigkeit geht bei dieser WM. Das heißt, alles nur heiße Luft. Und da kann ich so ein paar Diagramme raussuchen, wo es vielleicht ganz interessant ist. Zum Beispiel der CO2-Verbrauch im Jahr 2019 in Tonnen pro Kopf. Deutschland hat 7,75 Tonnen pro Kopf im Jahr 2019 gehabt, die USA 14,44 und Katar hat 30,68. Also die sind auch so wie schon, obwohl gar keine WM gerade stattfindet, 2019 da, weil ja auch schon gebaut wurde trotzdem, aber da sind auf jeden Fall, wird sehr viel CO2 verbraucht in Katar, also deutlich mehr als noch die USA, was ja schon als ziemlich klimaschädlich gilt, diese Nation. Aber Katar ist nochmal deutlich schlimmer, doppelt so schlimm, könnte man sagen, wenn man sich das Diagramm anguckt. Und ja, die Stromerzeugung in Katar, wo man ja oft darüber redet, erneuerbare Energien. Katar hat sich das ja auch, glaube ich, als PR-Ziel Möglichkeit rausgenommen, aber die haben nur 0,26% ihres Stroms aus erneuerbaren Energien und der Rest ist alles aus ja quasi den alten Energien, könnte man so sagen, den nicht erneuerbaren.
Die FIFA hat dann ja, als so Gianni Infantino hat er sich da auch gezeigt, der hat dann so gesagt, ja, dass diese WM wollen wir klimaneutral machen, hatte dann diese ab, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte sie nicht, aber die FIFA hat dann diese absurde Idee, ja, wir pflanzen mal Bäume in Katar und das Problem ist, diese Bäume, die sie gepflanzt haben, die sind halt am Anfang natürlich ganz klein und es sind Bäume, die eine Lebenserwartung von 20 bis 30 Jahren haben, natürlich nochmal in der Wüste, natürlich nochmal deutlich niedrigere Lebenserwartung. Und deswegen, die filtern aber erst CO2, wenn sie wirklich auch zu so 200, 300 Jahre alt sind, dann filtern sie wirklich enorm viel CO2 und können wirklich auch diese Tonnen ausgleichen. Und deswegen ist es halt völlig, also es ist völlig stark Schwachsinn, weil, also die WM-Organisatoren sagen ja, dass es nur 3,6 Millionen Tonnen CO2 sind. Da sage ich gleich nochmal was dazu, dass das diese Zahl auf jeden Fall komplett absurd ist und die auf jeden Fall nicht echt ist. Und also das ist keine gute Idee auf jeden Fall mit den Bäumen pflanzen. Das wird auch jetzt nicht viel bringen mehr.
Ja, da gab es auch sehr viel zu in diesem Artikel. Und man muss auch sagen, da hatte ich noch irgendwas rausgesucht. Ah, ich weiß jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall versuchen sie ja auch dieses Nachhaltigkeit so ein bisschen, klar, sie versuchen es zu thematisieren, um nicht, damit nicht so viele Fragen aufkommen, aber sie versuchen es auch so ein bisschen in den Hintergrund zu schieben. Wurde da geschrieben und die haben ja quasi auch nicht so wirklich. Eigentlich ist es denen wahrscheinlich sogar egal. Und Bäume pflanzen ist so, wahrscheinlich kommt das möglicherweise gut an in der Bevölkerung, weil man jetzt, wenn man nicht genauer hinguckt, denkt, oh, das ist ja sicher eine gute Idee, Bäume pflanzen, das bringt etwas fürs Klima, hat man mal irgendwo gehört. Aber wenn man sich damit genauer beschafft, eben beschäftigt, dann bringt das nichts. Zumindest nicht direkt, was jetzt so sein muss. Aber insgesamt sieht man ja auch, dass sich Katar so ein bisschen insgesamt doch ändern muss in Sachen Nachhaltigkeit, nicht nur wegen der WM, sondern auch insgesamt, habe ich ja gerade eben gesagt. Und die Stadien 1 soll da wieder halb abgebaut werden. Da hast du ja schon letzte Woche was du gesagt, glaube ich. Eins besteht aus Schiffcontainern oder irgendwie
Also
sowas.
Stadion 974 besteht eben aus
Ja.
Schiffcontainern und das soll dann halt, ja, also es soll halt abgebaut werden und die Ressourcen, die daraus gewonnen werden, sollen dann an ärmere Länder, zum Beispiel an Länder aus Südostasien und an afrikanische Staaten gespendet werden. Klingt gut, ist aber eher Greenwashing, weil das sehr, sehr schwer umzusetzen wird und wir werden sehen in den nächsten Jahren, wenn wir verfolgen, ob das wirklich klappt. Ich will mir da. Also, ja, gut in Versprechen, schlecht in Einhalten, nicht so letztlich die letzte Folge.
Ja.
Und das gilt auch da. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Aber kurz ein paar Fakten zu ja, diesen Bäumen, wie viele da die FIFA gepflanzt hat. Die wollten, haben 16.000 Bäume in Doha gepflanzt und 679.000 Büsche. Und eben der Haken ist halt daran, dass in den ersten 10 Lebensjahren die gar keinen CO2 ja, filtern und dann in den erst nach 200 Jahren so richtig Tonnen an CO2, ja, regulieren, wollte ich mal so sagen. Und dann nochmal kurz zu dieser Zahl. Also die FIFA sagt, dass die WM nur 3,6 Millionen Tonnen CO2 verbraucht. Das ist aber auf 60 Jahre gerechnet. Also diese 3,6 Millionen Tonnen sind innerhalb, also das ist halt, es ist verteilt, gerechnet so auf die letzten 60 Jahre und das ist jetzt keine Zahl, die glaubhaft ist, die ist, also das macht gar keinen Sinn, diese Zahl. Und eigentlich ist es wahrscheinlich ein viel, viel höherer Wert. Und man kann es auch noch nicht so richtig vorhersagen. Die letzten beiden DMs waren in so einer, ja, Tonnen CO2 Höhe. Diese WM wird aber alles sprengen und ich glaube, dass man mit realistischen ja, Statistiken eher auf dann 10 Millionen Tonnen CO2 kommen wird.
Ja. Ich weiß, ich hasse noch was sonst zu Nachhaltigkeit.
Ja, noch kurz halt,
Ja.
das ging ja auch schon heftig durch die Medien. Jedes Stadion hat, jeder Sitz eine Klimaanlage. Und obwohl 27 Grad ist, das ist ja sogar auszuhalten, aber trotzdem hat jeder Sitz halt eine Klimaanlage. Und da hat Katar auch wieder irgend sowas argumentiert, dass das klimafreundlich ist. Ist es aber nicht, weil, ja, es ist, also wenn nicht klimafreundlich. Dann nochmal kurz sowas, was die FIFA auch ja gesagt hat, dass halt ein Land, das eine WM ausrichtet, braucht halt sehr, sehr viele Fußballplätze. Und deswegen hat Katar 144 Fußballplätze bauen lassen, nur für die WM, wo keiner, nie jemand drauf spielt, weil es einfach viel zu heiß ist. Und ein Platz verbraucht laut Experten 63.000 Liter pro Tag. Das ist enorm viel. Das sind pro Platz 3 Milliarden Liter Wasser im Jahr. In Deutschland verbraucht so viel eine 75.000 Einwohnerstadt im Jahr. Also vergleich mal. Also 75.000 Einwohnerstadt im Jahr verbraucht 3 Milliarden Liter. Und davon verbraucht das ein Fußballplatz. Ist nicht mehr normal.
Nee. Und das alles nur, damit man diese WM ausrichten kann. Sollen wir zum nächsten Thema gehen? Ich habe jetzt noch ein bisschen was, ich könnte vielleicht noch ein bisschen was sagen zu Katar im europäischen Fußball und zu PEA. Aber ich weiß nicht, ob du noch was hast ansonsten im Manuskript oder in den
Vielleicht
Themenstand.
noch kurz zur Nachhaltigkeit, also halt dieses Wasser, was die eben brauchen für diese ja, Plätze, die sind halt, kommt auch nochmal von Entwasserentsalzunganlagen, die nochmal enorm viel CO2 in die Luft pusten und von daher, also es treibt diesen, ja, noch höher, viel noch höher wird diese Millionen Tonnen Ausstoß.
Dann haben wir noch Sportswashing. Sollen wir das machen?
Ja, würde ich machen.
Da habe ich leider nicht so viel zu.
So, ja.
Ich weiß nicht, ob du da was.
Ja, also Sportwashing macht halt Katar schon. Das ist halt quasi ihr Mittel. Die haben ja schon alle möglichen Events in ihr Land geholt. Zum Beispiel die Handball-WM, die Leichtathletik-WM, die Fußball-WM, die Formel 1. Nasser Al-Khelaifi kaufte sich kurz nach der WM-Vergabe Paris Saint-Germain mit dem Geld aus der Staatskasse. Also aus, ja, ausgeführt eigentlich von Katar, vom Geld von Katar. Und das ist aus katarischer Sicht ein sehr starker Move. So können nämlich berühmte Spieler zu PSG wie Messi oder Neymar wechseln, die dann wiederum halt für Katar Werbung machen. Und so verdient halt Katar noch mehr Geld und macht halt quasi Sportwashing.
Ja, ach, natürlich habe ich viel zu Sportwashing, ich habe das jetzt nur anders genannt, aber dann können wir es ein bisschen anschließen. Ich habe dazu PEA oder Katar im europäischen Fußball gesagt. Nasser
Al-Khelaifi?
Al-Khelaifi, habe ich das ja aufgeschrieben, vom ECR halt, von der UEFA. UEFA hat ja eine wichtige Stimme in dem europäischen Fußballverband. Und in Katar geht es auch nicht nur um die PEA. Es geht nur um die PR, so ist richtig. Hauptsache die Welt erfährt die Wahrheit so ein bisschen nichts über dieses Land. Also es wird sehr viel Image betrieben und glaube ich sehr viel Arbeit da reingesteckt, möglichst gut auszusehen in dieser Welt, weil das auch sehr wichtig ist. Der Cheforganisator der WM, Hassan Al-Tawadi, ist ein Medienprofi, kann man so sagen. Also der hat wirklich alle Tricks, um Katar gut aussehen zu lassen. Zum einen, da habe ich ja schon mal, glaube ich, in Folge 1 oder so gesagt, wird oft dann die Schuld auf die anderen geschoben, und eben Rassismus oder Diskriminierung vorgeschoben gegen die arabische Welt, von ihm zum Beispiel, um eben so ein bisschen die Schuld wieder auf andere zu schieben, die eben diese WM kritisieren. Und ja, das erste Sportturnier, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, du hast jetzt gerade so ein paar aufgezählt. Das erste Sportturnier in Katar waren die Doha Open 1999 im Tennis.
Da hat zum
Und
Beispiel Boris Becker enorm viel geworben.
ja, der war die PR-Figur quasi da. Und David Beckham hat einen Imagevertrag unterschrieben für 180 Millionen, um eben die guten Seiten zu zeigen in Katar.
Man sieht auch gerade Pirlo immer wieder,
Ja.
habe ich jetzt letztens gesehen, ich habe jetzt noch nicht so richtig was dazu gehört, aber
Das
jetzt habe ich
enttäuscht
einfach mal,
mich.
es enttäuscht mich irgendwie auch, man sieht den gerade, das habe ich jetzt letzte Woche das erste Mal gesehen, das ist immer gerade immer bei YouTube, als Werbung, der macht da Werbung für Katar, Visit Katar. Und dass Katar nicht nur Fußball hat, sondern auch wunderschöne Landschaften hat. Und das so komische Werbungen, wo er dann am Strand, was der ja wahrscheinlich nicht in Katar ist,
Ja.
sitzt und da surft. Also,
Ja.
das ist
Ja.
nicht schön. Und Katar, also halt, die kaufen sich wirklich alles ein. Ne? Die Bayern München macht für die Werbung, die haben sich die australische Rugby-Liga als Sponsor, die haben den GAI, eine von 5 Pferdeveranstaltungen in Doha. Das ist also eigentlich etwas, was vielleicht auch ein bisschen, aber das eigentlich nach Europa gehört, weil es halt in Europa Wurzeln hatte und jetzt irgendwie plötzlich halt auch in Katar in der Wüste halt stattfindet, dann haben die Qatar Open, was du ja gerade schon gesagt, immer noch bis heute, wo immer wieder Tennisstars hinkommen.
Ja, auch sehr wichtig in diesem Kosmos ist Qatar Airways. Die sind ja haben sehr viele Partnerschaften im Fußball. AS Rom ist dabei. Die UEFA wird, glaube ich, auch von Qatar Airways präsentiert oder gesponsert oder irgendwie gibt es da Partnerschaften. Bei Barcelona ist es so. Natürlich beim FC Bayern, wo sehr viel drüber geredet wurde, weil, muss sagen, sehr viele Menschen insgesamt auf der Welt sehen ja Katar gar nicht so kritisch, aber in Deutschland ist er schon sehr extrem, deswegen ja auch sehr viel Proteste beim FC Bayern, denke ich mal. Die haben auch eine starke aktive Fanszene, die sich da stark gegen einsetzt. Human Rights die Bayern wurden von Human Rights beraten. Oder Human Rights Watch heißt es ja. Und die sollten eine Einschätzung über Katar abgeben, aber die Bayern haben das den Rat abgelehnt quasi und deswegen die Partnerschaft dann einfach so eingegangen. Jetzt haben die beiden ein Wintertrainingslager in Katar und sie werden von Katar Airways gesponsert. Sieht man ja auch immer wieder auf den Werbebanden. Die Fans des FC Bayern, habe ich ja gerade schon gesagt, protestieren stark gegen die Katar-Partnerschaften und auch Herbert Heiner eben, der das Ganze so ein bisschen eingelenkt hat. Auch Oliver Kahn wird ja immer wieder kritisiert auf Spruchbändern. Und die Bayern wiederholen eigentlich nur die PR-Aussagen der Funktionäre in Katar. Also die wiederholen sich da oft alle insgesamt. Und eigentlich sollten die Bayern ja eine Prüfung vor Ort durchführen in Katar, aber das haben sie nicht wirklich ernst genommen. Und ja, deswegen läuft das bisher einfach so weiter, dieses Sponsoring, obwohl sehr viel protestiert wird von den Fans.
Ja, ich würde mal kurz sagen, wie wir das Sport Washing so finden. Also das ist natürlich total, ich finde das total kritisch, vor allem wenn du dir einfach eine Handball-WM ins Land holst oder eine
Ja.
Fußball-WM, weil du machst so quasi ja die Spieler, also du quasi ja unfähig, weil die wollen ja ihren Sport, in ihrem Sport erfolgreich werden. Und indem du halt dann einfach nicht eine Verträge nur mit denen machst, holst einfach halt eine ganze Weltmeisterschaft dahin, wo die eigentlich halt einfach gar nicht hinpasst.
Ja.
Du machst halt so quasi auch die Spieler halt dann zum Teil des Regimes, obwohl die vielleicht manchmal einfach gar nichts wollen, einfach nur Weltmeister werden wollen. Und ja, ich finde das vor allem sehr kritisch, wenn du dir halt einfach so ein ganzes Sportevent ins Land holst, was da eigentlich gar nicht reinpasst.
Ja, soll das schon das Schlusswort werden oder haben wir noch irgendwas? Theoretisch könnte es ja vielleicht noch ein kleines Interview oder Stimme geben in dieser Folge. Ihr werdet das jetzt hören, wenn sie raus ist, ob es da was gegeben hat oder nichts. Da können wir uns eben noch nicht so sicher sein. Aber ansonsten habe ich nichts mehr zu diesen Themen.
Nee, ich glaube, das war's.
Ja, das war also Folge 3. Wir haben dann noch eine Folge, da wird es dann einen Gast geben. Verraten wir es oder verraten wir nicht?
Nee, ich würde es noch nicht verraten,
Nee.
da wird es ein oder zwei Gäste geben.
Ja.
Und wir werden vielleicht auch noch, wahrscheinlich reden wir auch noch mal intensiv über die deutschen Sponsoren, die in Katar, was die alles so dort anrichten, zum Beispiel über die Deutsche Bahn, die da einige, ja, Schienennetzwerke finanziert hat in einem Tochterunternehmen. Das wird dann in Folge 4 thematisiert.
Also eine Folge haben wir noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid echt, ich glaube, sehr treu, treuer als bei unserem Hauptpodcast. Und wir wollen das gerne so beibehalten und ihr sollt es bitte auch so beibehalten. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in einer Woche einfach wieder zu Folge 4. Und dann ist diese WM auch schon fast zu Ende. Wir sind jetzt im Achtelfinale. Nächste Woche ist dann, glaube ich, schon Viertelfinale vorbei gewesen, ne? Und dann kommt nur noch ein Halbfinale, da gibt es ein paar freie Tage auch noch. Und da werden wir uns dann eben noch, ich glaube, die Folge 4 wird noch ein bisschen länger, weil da eben auch ein oder zwei Gäste dazu geschaltet werden. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns in einer Woche wieder. Und hören
Tschüss.
uns in einer Woche wieder. Tschüss.